Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der gefragten Frau. Heute beschäftigen wir uns mit dem weiblichen Körper, und zwar aus wissenschaftlicher Sicht. Ein Dauerbrenner ist das Thema Verhütung und insbesondere die Antibabypille. Die Skepsis vieler Frauen gegenüber der Pille wird immer größer. Welche Auswirkungen die Pille tatsächlich auf den weiblichen Körper haben kann, darüber sprechen wir heute mit einer Salzburger Wissenschaftlerin, die untersucht hat, welche Folgen die Pille auf das Gehirn haben kann. Und sie hat dabei erstaunliche Entdeckungen gemacht.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Ich bin Katharina Mayer und bei mir zu Gast ist heute Belinda Plätzer. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Plätzer, Sie sind Neurowissenschaftlerin an der Uni Salzburg und eines Ihrer Forschungsthemen ist der Einfluss von Geschlechtshormonen auf das weibliche Gehirn. Ich starte deshalb gleich mit der Frage, die sich aktuell sehr viele Frauen stellen auf der ganzen Welt und womöglich auch sehr viele, die diesen Podcast hören. Nämlich, ist die Antibabypille schlecht für unseren Körper?
Grundsätzlich ist es so, dass ich mich mit der Auswirkung der Pille auf das Gehirn beschäftige. Das heißt, die Auswirkungen auf den Körper, also medizinische Auswirkungen, da bin ich die falsche Ansprechperson dafür. Da würde ich wirklich auf Ärzte verweisen und ich glaube aber auch, dass die da keine eindeutige Antwort darauf haben. Genauso wenig wie ich keine eindeutige Antwort darauf haben, ob die Pille schlecht für unser Gehirn ist, weil es einfach erstens noch viel zu wenige Daten dazu gibt. Also eines meiner Hauptanliegen ist, wirklich die Forschung in der Richtung voranzutreiben, dass wir diese Daten auch bekommen, um möglicherweise eine Aussage in der Richtung einmal treffen zu können. Und andererseits glaube ich, dass man die Aussage auch nicht, also nicht alle Frauen in der Hinsicht über einen Kamm scheren kann. Also auch was den natürlichen Zyklus betrifft, wo wir Forschung dazu haben, scheint es so zu sein, dass Frauen unterschiedlich auf Geschlechtshormone reagieren die Frage nach Verhütung eine sehr, sehr individuelle Frage ist, die im Grunde jede Frau für sich selbst beantworten muss auch. Und die Aufgabe der Wissenschaft in der Hinsicht sehe ich einfach darin, dass wir die nötige Information dafür zur Verfügung stellen, dass jede Frau diese Entscheidung auch informiert für sich selbst treffen kann.
Sie machen das ja auch und was besonders für Aufsehen gesorgt hat, war Ihre Dissertation vor ein paar Jahren. Was haben Sie denn da genau herausgefunden?
Was wir damals untersucht haben, ist die Gehirnstruktur von Frauen und wir haben die verglichen eben zwischen Frauen, die die Pille nehmen und Frauen, die nicht die Pille nehmen und wir haben gehirnstrukturelle Unterschiede gefunden zwischen diesen zwei Gruppen. Das war irgendwie deshalb so aufsehenerregend, weil es, glaube ich, die erste Studie damals war, die sich überhaupt den Einfluss der Pille auf das Gehirn oder die Gehirnstruktur halt angeschaut hat und damit natürlich Fragen aufgeworfen hat, wie es manche Zeitschriften formuliert haben, macht die Pille uns jetzt klüger oder was das eben für Auswirkungen auf das Denken, auf das Empfinden, auf das Verhalten von Frauen hat. Was natürlich sehr, sehr weit gegriffen ist, schon wieder von den Ergebnissen, die wir damals hatten, weil wir nichts davon wirklich untersucht haben, sondern rein die Gehirnstruktur untersucht haben.
Und welche Unterschiede gibt es da in der Gehirnstruktur zwischen Frauen, die die Pille nehmen und die sie nicht nehmen?
Also was wir gefunden haben in der damaligen Studie, und ich sage jetzt damalig deshalb, weil andere Studien und auch wir in späteren Studien wieder andere Ergebnisse gefunden haben. Ich komme gleich noch darauf. Also damals in der ersten Studie haben wir gefunden, dass verschiedene Gehirnstrukturen, die sehr viele Rezeptoren für Geschlechtshormone haben, also die empfindlich sind auf den Einfluss von Geschlechtshormonen, größer sind bei Frauen, die Pille nehmen, als bei Frauen, die nicht die Pille nehmen. Da gehört dazu zum Beispiel der Hippocampus. Das ist eine Region, die ist für das Gedächtnis zuständig, die ist für räumliche Navigation zum Beispiel zuständig. Da gehört auch dazu der Frontallappen, der verantwortlich ist für so ziemlich alles, unter anderem verbale Fähigkeiten, emotionale Verarbeitung, inhibitorische Fähigkeiten, also ob ich meine Reaktionen unter Kontrolle halten kann, solche Sachen sind im Frontallappen angesiedelt. Es war, muss ich dazu sagen, eine eher kleine Studie mit wenig Versuchspersonen und es war eben eine Studie, die verglichen hat, Frauen, die die Pille nehmen, mit Frauen, die nicht die Pille nehmen. Was wir damals nicht gemacht haben und was bis jetzt fast keine Studie gemacht hat, ist, dass wir Frauen beobachten, von bevor sie anfangen, die Pille zu nehmen und dann über den Zeitraum, wo sie eben die Pille nehmen. Das wäre eigentlich das viel interessantere Ergebnis, weil grundsätzlich, wenn zwei Gruppen sich unterscheiden, kann es immer sein, dass man da sogenannte konfundierende Faktoren drinnen hat. Das heißt, dass die auch sich in anderen Dingen unterscheiden, die wir gar nicht untersucht haben. Zum Beispiel ist es oft so, dass Frauen, die die Pille nehmen, in einer Beziehung sind, während Frauen, die nicht die Pille nehmen, nicht unbedingt in einer Beziehung sind. Das haben wir nicht mit erhoben. In verschiedenen Ländern mag es auch sein, dass aufgrund des Gesundheitssystems die Pille eher Frauen zugänglich ist, die sich's leisten können. Bei uns ist das glücklicherweise ja nicht unbedingt so, aber wenn man das mit Studien aus anderen Ländern vergleichen will, mag es auch sein, dass es dann einen Unterschied im sozialen Status gibt zum Beispiel oder in der Ausbildung. Und das sind alles Sachen, die dann nicht mit berücksichtigt sind.
Das heißt, wenn diese Gehirnregionen, die Sie angesprochen haben, wo eben bestimmte, ich sage jetzt mal, Fähigkeiten sitzen, ja, können diese Fähigkeiten dann verstärkt werden, wenn jemand die Pille nimmt? Also zum Beispiel eben Sprachgefühl oder sowas.
Dazu muss man dann eine Studie nicht zur Gehirnstruktur machen, sondern eben zur Gehirnfunktion und auch tatsächlich diese Fähigkeiten untersuchen. Ich habe mich dann damals vor den Computer gesetzt und Literatur gesucht und habe ungefähr nicht einmal 20 Studien gefunden, die sich das angeschaut haben, die alle sehr, sehr alt waren, teilweise aus der Zeit, bevor ich überhaupt auf die Welt gekommen bin und die auch immer nur zwei Gruppen von Frauen verglichen haben. Was diese Studien nahelegen und wirklich mit großer Vorsicht zu genießen, weil es sind kleine Studien, es sind alte Studien, die Pillen haben sich verändert seither. Aber was ich so ein bisschen rausgelesen habe, ist tatsächlich, dass Gedächtnis unter Pilleneinnahme ein bisschen besser zu werden scheint. Ob es jetzt stimmt oder nicht, aber darin scheinen sich die Studien einig zu sein. Es hat dann auch Studien gegeben zu verbalen Fähigkeiten und räumlichen Fähigkeiten und da waren sie sehr, sehr uneinig, die Studien. Was auch daran liegen mag, dass da es gibt verschiedene Pillentypen, von der hormonellen Zusammensetzung her, aber dass verschiedene Pillentypen da unterschiedliche Einflüsse drauf haben. Und die Studien entweder gar nicht für den Pillentyp kontrolliert haben oder eben die eine Studie mit dem einen Pillentyp gearbeitet hat und die andere mit dem anderen Pillentyp. Und dann kriegt man unterschiedliche Ergebnisse in der Hinsicht.
Viele Frauen beklagen eben vor allem die negativen Auswirkungen der Pille, beziehungsweise manche sagen dann, sie haben Depressionen von der Pille bekommen. Lässt sich das irgendwie wissenschaftlich erklären, beziehungsweise erklären durch das, was Sie untersuchen?
Möglicherweise, wie gesagt, manche von den Gehirnstrukturen, die wir als unterschiedlich finden, also Kollegen aus Amerika haben zum Beispiel auch die Amygdala, Emotionszentrum, wenn man es so sagen will, im Gehirn, als betroffen gefunden von der Pille, dann mag das durchaus sein, dass das auch auf emotionales Empfinden eine Auswirkung hat. Ich muss sagen, dass die emotionalen Auswirkungen der Pille sind deutlich besser untersucht als die kognitiven Auswirkungen, mit denen ich mich beschäftige, weil es eben was ist, was die Frauen auch direkt erleben, also womit sie auch in Arztpraxen dann aufschlagen und sagen, mir geht's schlecht unter der Pille oder eben manche sagen auch, es geht besser unter der Pille. Also darum sage ich, es ist individuell verschieden. Bei manchen Frauen scheint die Pille eine stabilisierende Auswirkung zu haben auf Mut, also auf die Emotionen. und bei anderen Frauen eben eine destabilisierende, die fühlen sich dann eben schlechter damit. Ja. Und darum ist das was besser untersucht ist.
Eine Frage, die sich dann immer viele stellen oder die ich mir da jetzt auch gestellt habe in der Recherche, ruft dann die Pille, wenn es so ist, dass eine Frau Depressionen hat, ruft die Pille die Depression hervor oder verstärkt sie nur eine Veranlagung, sage ich mal, die ohnehin da ist und die dann verstärkt wird?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und es scheint tatsächlich, also das ist jetzt nicht meine eigene Forschung, sondern von Kollegen aus Schweden, aus Dänemark, aus Deutschland, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass Frauen, die vorher schon depressive Episoden hatten, viel anfälliger dafür sein, dass sie unter Pilleneinnahme dann wieder depressive Episoden entwickeln. Das heißt, es mag durchaus sein, dass man, also wenn eine gewisse Veranlagung eben mit der Einnahme von Geschlechtshormonen kombiniert wird, dass dann das verstärkt wird.
Wirkt sich die Pille eigentlich auch auf die Partnerwahl aus? Da habe ich auch mal was gelesen.
Ja, also gibt es auch Studien dazu, die das behaupten. Und zwar ist es ja so, dass eine Frau, die nicht die Pille nimmt, hat einen natürlichen Zyklus, bei der variieren die Geschlechtshormone über den Zyklus, was eine reproduktive Funktion hat, nämlich eine Schwangerschaft hervorzurufen. Und die Natur möchte natürlich ein möglichst gesundes Kind da am Ende erzeugen. Darum sind die Partnerpräferenzen von Frauen vor dem Eisprung oder während dem Eisprung andere als nach dem Eisprung. Und wenn die Pille unterdrückt jetzt diesen natürlichen Zyklus und damit unterdrückt sie auch diese Varianz in der Partnerwahl.
Das heißt, man sollte sich den Partner am besten vor dem Eisprung suchen.
Das kommt drauf an, mit was für einem Partner Sie dann leben wollen.
Okay. Ich habe auch mal gelesen, dass Frauen, die Pille abgesetzt haben, dann anders riechen. Ja. Also und dann quasi den Partner nicht mehr riechen können, buchstäblich. Was ist da dran?
Ja, gibt's auch Studien dazu. Also das geht einher mit dem, was wir schon gesagt haben zur Partnerwahl, ist also viele dieser Studien zur Partnerwahl, die arbeiten ja mit Geruchsstimuli und fragen halt die Frauen, also welche Gerüche sie halt präferieren. Und das variiert halt auch über den natürlichen Zyklus hinweg, sodass kurz vor oder während dem Eisprung anders riechende Männer bevorzugt werden als danach eben. Und das ist auch was die Pille halt unterdrückt. Das heißt, wenn als hypothetisches Szenario angenommen, die Frau hat einen Partner kurz vor dem Eisprung kennengelernt und hat den gut riechen können und dann nimmt sie die Pille und das unterdrückt den Eisprung, dann ist der Effekt natürlich zunichte gemacht, mehr oder weniger.
Sind eigentlich Hormone, also Hormone sind jetzt, wenn man von Hormonen spricht, vor allem, sage ich jetzt unter den Laien, ja, nicht unter den Wissenschaftlern, eigentlich prinzipiell immer so was Schlechtes abgestempelt. Also ja, ich möchte nicht hormonell verhüten und nicht bla bla bla. Rein medizinisch-wissenschaftlich gesehen sind Hormone ja eigentlich nichts Schlechtes, oder? Also eigentlich was sehr Wichtiges für den Körper natürlich.
Überhaupt nicht. Also Hormone sind Botenstoffe in unserem Körper, die sind so wie unser Nervensystem auch eines der informationstragenden Systeme in unserem Körper, die wir brauchen, um unser Verhalten entsprechend zu regulieren, damit wir auf Umwelteinflüsse reagieren können entsprechend. Das heißt, Hormone sind auf gar keinen Fall was Schlechtes. Worauf Sie vielleicht ein bisschen ansprechen, ist, dass die Hormone, die in der Pille drinnen sind, sind synthetische Hormone. Und es ist nicht immer ganz klar, ob die Wirkung komplett die gleiche oder vergleichbar ist mit die der natürlichen Hormone. Das heißt jetzt auch noch nicht, dass sie schlecht sind. Das weiß man einfach nicht genau und muss man halt natürlich für jedes synthetische Hormon extra untersuchen.
Mhm. Kommen wir kurz nochmal zurück zu Ihrer Dissertation. Die hat für sehr viel Aufsehen gesorgt, ja. Habe ich schon gesagt. Sie waren dann in sehr vielen Medien, haben Interviews gegeben, unter anderem für ganz viele Fachmagazine, aber auch für die BBC, glaube ich sogar. Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt? Wie war das für Sie? Also haben Sie das erwartet, dass das sowas auslösen wird?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich war damals als junge Doktorandin, mein Ziel war, meine Dissertation abzuschließen. Um eine Dissertation abzuschließen, muss man natürlich Publikationen sammeln. Und ich war nur froh, dass diese Studie publiziert war. Das war so die große Hürde, die da endlich erreicht war. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so großes Aufsehen findet. Es war sogar so, dass die Studie von mehreren Fachzeitschriften zuerst einmal abgelehnt worden ist, weil es geheißen hat, ja, das ist halt nicht für eine allgemeine Bevölkerung, also für eine größere Gruppe interessant. Das ist ja nur sehr spezialisiert. Das interessiert ja nur eine sehr kleine Interessensgruppe. Und ich habe mir damals gedacht, 50% der Menschheit, wir Frauen sind eine sehr spezialisierte kleine Interessensgruppe.
Das
finde
super.
Ich jetzt ein bisschen...
Unglaublich.
Genau, darum war ich damals einfach sehr froh, dass es publiziert war. Der Medienrummel, der danach gekommen ist, mir ist ja grundsätzlich sowas immer eher so ein bisschen unangenehm, weil ja oft dann Aussagen auch aus dem Kontext gerissen werden oder die Daten oft überinterpretiert werden und dann ja Aussagen getroffen werden, die man auf Grund der Daten nicht wirklich treffen kann. Sie haben es vielleicht gemerkt, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, auch in dem, wie ich es formuliere. Aber auf der anderen Seite hat es mich natürlich gefreut, dass man damit auch wirklich so eine große Wirkung irgendwie erzielt und erreichen kann. Und ich denke, was auch dies auf jeden Fall geschafft hat, ist darauf aufmerksam zu machen, dass das ein Thema ist, was dringend untersucht gehört, was Frauen auch wollen, dass untersucht gehört. Also wir haben sehr, sehr viele Frauen auch so persönlich angeschrieben oder in Blogs oder Chatrooms als Reaktion auf die Artikel, die da publiziert worden sind. Also Frauen wollen wissen, was die Pille mit ihrem Gehirn macht, und ich finde, Frauen haben ein Recht, das zu wissen.
Und deshalb forschen Sie auch jetzt weiterhin an diesem Thema.
Ja.
Was ist gerade derzeit in Arbeit oder was?
Also was wir momentan, wir haben gerade ein FWF-Forschungsprojekt bewilligt bekommen dazu. Was wir momentan machen, ist, dass wir eben diese Studien, wo ich vorher gesagt habe, die gibt es noch viel zu wenig, diese longitudinalen Studien, wo wir Frauen begleiten, von bevor sie anfangen, die Pille zu nehmen, über den Zeitraum, wo sie dann anfangen, die Pille zu nehmen, während sie sie nehmen, und auch in die andere Richtung natürlich, wann sie aufhören, die Pille zu nehmen, weil man dann diese ganzen anderen konfundierenden Einflussfaktoren, von denen wir vorher gesprochen haben, ausschließen kann, wenn man die Frau mit sich selbst halt vergleicht, weil man und halt dann vielleicht sieht, ob die Effekte, die man sieht, wirklich an der Pille liegen oder an irgendwelchen anderen Sachen. Und selbst wenn wir jetzt finden sollten, dass die Pille im Endeffekt keine großen Auswirkungen aufs Gehirn hat, ist das immer nur was ich finde, das für Frauen sehr, sehr interessant wird und gut zu wissen wäre.
Ja, ich denke mal, viele wollen wissen, was sie jeden Tag in sich hineinwerfen, sage ich mal ganz salopp.
Ja, das trifft aber nicht nur auf die Pille zu. Ich finde, das sollte auf jedes Medikament zutreffen, was man nimmt, dass man sich da halt informiert, was das so macht.
Ja, da werden wir gleich noch drüber reden, eben inwiefern wir alle desinformiert sind. Eine Frage muss ich Ihnen aber schon noch stellen zu Ihrem Leben. Und zwar, Sie haben da einen sehr beeindruckenden Werdegang. Sie waren mit 27, glaube ich, schon vierfache Magistra, zweifache Doktorin und dreifache Mutter, wenn ich das jetzt richtig aufgezählt habe. Wie geht sich das überhaupt zeitlich aus? Das ist, glaube ich, das Erste, was sich alle fragen, wenn sie das hören. Wie geht sich das aus? Also wie haben Sie das geschafft? Haben Sie schon mit 15 zum Studieren begonnen?
Nein, gar nicht. Nein. Ich habe tatsächlich ein Jahr früher maturiert, wobei ich dann auch schon 18 war. Das heißt, so viel früher habe ich nicht angefangen. Ja, während dem Studium halt einfach eine effiziente Zeiteinteilung mehr oder weniger. Und ich war ja mit einem Großteil der Studien fertig, als ich die Kinder, ganz stimmt's nicht, als ich das erste Kind bekommen habe. Ich habe halt sehr viel die Babys dann im Tragetuch mitgehabt auf der Uni und auch in der Arbeit mitgehabt. Ich habe eigentlich immer durchgearbeitet, da noch der Geburt einfach, weil, also jetzt nicht extrem und viel und intensiv, aber halt, was sich so ausgegangen ist, mich die Themen, an denen ich arbeite, sehr, sehr interessieren. Mhm. Und ich bin mittlerweile vierfache Mutter, nicht mehr
genau, dreifache. Ja, also damals, ich glaube mit 27, ja. 3 und mittlerweile schon vierfache, genau, ja, das ja. Muss man natürlich dazu sagen. Warum haben Sie sich genau das Gehirn ausgesucht eigentlich als Forschungsgegenstand?
Weil es das komplizierteste Organ in unserem Körper ist und nur sehr, sehr wenig verstanden tatsächlich. Vor allem das weibliche Gehirn ist tatsächlich sehr wenig verstanden, weil sehr viele von den Ergebnissen, mit denen wir heute arbeiten und auf denen wir unsere Studien aufbauen, sind tatsächlich an Männern oder an männlichen Tieren gewonnen worden, weil die weiblichen Tiere immer als zu kompliziert angesehen wurden, weil sie eben diese hormonellen Veränderungen haben. Man ist dann einfach nahtlos dazu übergegangen, mit gemischt geschlechtlichen Gruppen zu arbeiten, ohne jemals zu überprüfen, ob denn das, was man an den Männern damals gefunden hat, für die Frauen auch gilt. Und man hört es ja immer wieder jetzt aus der Medizin, dass Medikamente bei Frauen nicht wirken oder anders wirken oder zu stark wirken, dass Krankheitssymptome, die man bei Männern als selbstverständlich angenommen werden, bei Frauen dann missinterpretiert werden. Und das ist gefährlich, finde ich, auch für die Frauen. Die denken, das sollte man uns auch in der Forschung halt so ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass wir zuerst einmal überprüfen müssen, gilt das denn auch für die Frauen?
Also Frauen und Männer ticken nicht gleich. Ja.
In mancher Hinsicht nicht. In vielerlei Hinsicht tickt man schon ähnlich, aber in mancher Hinsicht wahrscheinlich anders. Ja. Ist auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige in meiner Forschung und auch ein sehr gesellschaftspolitisch behaftetes Thema tatsächlich, ja.
Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Also diese ganze Diskussion ist so politisch belastet und behaftet und wird gesellschaftlich viel diskutiert, was auch sehr gut ist. Aber wie schwer ist es denn da wirklich, Wissenschaft zu betreiben und Ergebnisse zu präsentieren, ohne gleich, sag ich mal, von einer Seite vereinnahmt zu werden?
Es ist schwerer, als ich es mir anfangs gedacht hätte. Wie ich angefangen habe, Geschlechtsunterschiedsforschung zu betreiben, ich bin sehr naiv an das Thema herangegangen. Mich hat wirklich einfach nur dieser Einfluss der Hormone halt interessiert. Und ich meine, einer der größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen ist der hormonelle Status. Männer haben sehr hohe Testosteronwerte, die wir Frauen nicht haben. Und wir haben dafür diese Fluktuationen über den Zyklus von weiblichen Hormonen, die bei den Männern halt sehr niedrig sind. Das heißt, das war ein logischer Ansatzpunkt, aber es ist tatsächlich so und auch unter Forschern tatsächlich so, dass die Menschen da, Geschlechtsunterschiede sind was, an das glauben die Menschen oder sie glauben nicht daran. Und ich finde, dass ein Glaube in der Forschung einfach nichts verloren hat, sondern wir sollten uns auf die Fakten und auf die Daten konzentrieren. Zugegebenermaßen sind die Daten da auch sehr, sehr, sehr inkonsistent. Und ich glaube, dass das auch dadurch beeinflusst ist, dass die Menschen halt, dass die Forscher auch entweder dran glauben oder nicht glauben und dass man halt dazu neigt, seine eigenen Annahmen zu bestätigen oder nicht zu bestätigen in der Hinsicht. Und es es ist dann auch schwierig, Ergebnisse in der Richtung zu publizieren, weil man ja gepeer-reviewed ist. Also andere Forscher lesen das dann, was wir schreiben. Und natürlich, wenn man jemanden erwischt, der jetzt nicht dran glaubt, dann ist es sehr schwierig, das durchzusetzen. Mhm. Also Geschlechtsunterschiede sind was, das viele Forscher mit der Kneifzange, glaube ich, nicht anfassen wollen, weil sie einfach Angst haben vor oder ja, das meiden wollen, diesen gesellschaftspolitischen Sturm, den man damit auslösen kann. Mhm.
Was ist Ihre Mission sozusagen? Also wollen Sie, dass die Frauen eben besser Bescheid wissen über ihren Körper oder wollen Sie diese Diskussion eben, wollen Sie diesen Glauben, diese Glaubensfrage entfernen sozusagen? Oder was ist so ein bisschen der Antrieb, der hinter Ihrer Forschung steckt?
Sie sprechen jetzt zwei unterschiedliche Sachen an. Also was die Pille betrifft, wo wir vorher eben gesprochen haben, finde ich, dass die Frauen besser informiert gehören. Soweit es die Forschungslage halt jeweils zulässt, dass vor allem junge Mädchen viel zu wenig über ihren Körper aufgeklärt werden. Ich meine, es gibt mittlerweile auch in Österreich sehr, sehr gute Programme und in Schulen wird sehr, sehr viel gemacht in der Hinsicht. Aber ich finde, dass es immer noch zu wenig ist und dass bevor ein junges Mädchen die Entscheidung treffen kann, wie es verhüten soll, muss es zuerst einmal über den eigenen Zyklus Bescheid wissen. Mhm. Und das merke ich einfach in meinen Studien. Die Frauen wissen nicht, wann ihr Eisprung ist. Die können das nicht selber ausrechnen. Die wissen nicht, wie lange ihr Zyklus dauert. Die wissen nicht einmal, was ein Zyklus ist. Manche, nicht alle. Ja, ich würde jetzt da nicht alle über den Kamm scheren. Und ich finde, das ist einfach, wenn ich anfange, die Pille zu nehmen, ohne überhaupt zu wissen, wie mein Zyklus funktioniert, dann ist ein Schritt verloren gegangen und damit sollte man anfangen, dass man den Mädchen das zuerst erklären.
Manchmal wird die Pille ja zum Beispiel auch aus ganz anderen Gründen verschrieben. Also manche Frauen jetzt verschreiben die Pille wegen unreiner Haut oder so.
Wird gemacht, wegen prämenstrueller Symptomatik ist es zum Beispiel zugelassen, wenn Frauen emotionale Probleme haben, kurz bevor sie die Periode bekommen. Das sind die stabilisierenden Effekte, die ich vorher angesprochen habe, weil bei manchen Frauen hat es eben stabilisierende Effekte und dann probiert man halt aus, ob die Pille da hilft. Bei manchen hilft es tatsächlich, bei anderen nicht. Auch wegen unregelmäßigen Blutungen oder Regelbeschwerden oder so weiter wird die Pille tatsächlich gern verschrieben. Und ich würde das jetzt gar nicht verteufeln. Ich meine, wann's hilft und funktioniert, ist das sicher gut so. Man muss sich halt anschauen, wie viel es hilft und tatsächlich nach wie vor auf einer individuellen Basis, weil eben alle Frauen anders drauf reagieren. Mhm. Aber Sie haben vorher noch
nach meiner Mission gefragt. Und da war noch das waren zwei verschiedene Dinge.
Genau, zwei verschiedene Dinge, nämlich das zweite ist, was die Geschlechtsunterschiede betrifft, ist, dass mir vorkommt, eine große Angst ist, dass wenn wir rausfinden, dass Männer und Frauen sich in irgendeiner Hinsicht unterscheiden, sei es jetzt in der Persönlichkeit, sei es in der Kognition, sei es im Gehirn und so weiter, dass das dann die Frau automatisch wieder zurück an den Herd schickt und dass dringend benötigte Gleichberechtigungsarbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde, dadurch zunichte gemacht wird. Ich kann diese Bedenken mittlerweile verstehen, weil ich bekomme tatsächlich von manchen Leuten solche Reaktionen auf meine Forschung. Dass die dann sagen, ja, aber das heißt ja, dass ihr Frauen den Männern unterlegen seid. Und das ist absolut nicht der Fall. Was wir hauptsächlich finden, ist, dass Frauen und Männer manche Sachen anders machen. Anders ist nicht schlechter. Und auch von Frauen bekomme ich das halt vielfach, dass also es besser wäre, sowas halt gleich gar nicht anzugreifen. Und da finde ich, was ein bisschen fehlt, in der Gesellschaft ist so ein gewisser Stolz darauf, Frau zu sein. Ich will als Frau gleichberechtigt sein und nicht gleichberechtigt sein, weil ich bewiesen habe, dass ich alles so mache, wie ein Mann das macht. Ja? Mhm. Gleichberechtigung heißt für mich, dass ich so akzeptiert werde, wie ich bin. Und wenn wir männliche Typen, also die Eigenschaften, die die Gesellschaft als typisch männlich ansieht, höher werten als die Eigenschaften, die die Gesellschaft als typisch weiblich ansieht, dann ist das keine Gleichberechtigung. Das ist leider tatsächlich immer noch sehr tief verwurzelt in vielen Leuten.
Viele Frauen haben ja oft das Gefühl, mehr leisten zu müssen, weil sie Frauen sind. Also wie Sie jetzt schon angedeutet haben, rechtfertigen sich Frauen auch zu viel, dass sie Frauen sind?
Mag tatsächlich sein. Was ich im Berufsleben so ein bisschen erlebe, ist, dass man schon immer wieder mal beweisen muss, dass man halt nicht, dass man nicht schwach ist. Man wird als Frau gern als schwach irgendwie abgestempelt. Mir kommt sehr viel vor, also so typisch männliche Werte sind ja dieses Durchsetzungsvermögen, dass man kompetitiv ist, dass man was weiß ich. Und das ist bis zu einem gewissen Grad sicher notwendig und das haben Frauen auch. Also ich meine, ich bin vierfache Mutter, wenn Frauen nicht durchsetzungsfähig wären, dann wären wir längst schon ausgestorben, wirklich. Und als typisch weiblich werden so Sachen wie mitfühlend zu sein oder warmherzig zu sein angesehen. Ich sehe nicht in keinster Weise, warum das schlechter oder weniger wert sein soll wie das andere. Ja. Überhaupt nicht. Ich finde, das ist was unsere Gesellschaft dringend braucht. Und ich finde, dass die Frauen das durchaus auch in Führungsebenen und im Berufsleben viel mehr einbringen konnten, statt das zu verstecken irgendwo. Das ist überhaupt nicht notwendig und es sollte nicht notwendig sein.
Ich finde, das ist ein schöner Schlussappell. Wir sollten stolz darauf sein, Frauen zu sein, wirklich mehr Stolz haben. Und Gott sei Dank gibt es dann, sage ich, Wissenschaftlerinnen wie Sie, die uns helfen dabei, beziehungsweise uns auch helfen, zu wissen, was mit unserem Körper, unserem Gehirn passiert, wenn wir zum Beispiel die Pille nehmen oder auch andere Medikamente. Ja, ich sage vielen, vielen Dank, Frau Plätzer, dass Sie hier waren. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Ja, und wer sich noch näher zu diesem Thema informieren möchte, kann auf www.snat/podcasts den Artikel zu dieser Folge suchen, denn dort werden wir auch noch mehr Informationen zu Belinda Plätzer und ihren Forschungsergebnissen haben und eventuell auch auf weiterführende Artikel von ihr verlinken. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.snat.de.